Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast. Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen und vergrub sie in meinem Garten. Als der Frühling wiederkehrte im April, um die Erde zu heiraten, da wuchsen in meinem Garten schöne Blumen. Ein Zitat des Dichters und Philosophen Jalil Gibran. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Herbstzeit ist Pflanzzeit. Was Sie jetzt anpflanzen, hat vor dem Winter Zeit genug, um in der warmen Erde Wurzeln zu bilden. Und die eher nassen Wochen sorgen dafür, dass die Pflanzen gut anwachsen können. Sollten Sie darüber nachdenken, jetzt eine neue Hecke in Ihren Garten zu setzen, dürfte diese Episode spannend für Sie sein. Ich war erneut bei Sabrina Kors im Waldgarten des NABU zu Gast und wir haben über Bäume und Sträucher gesprochen, die sich für eine Heckenpflanzung eignen. Natürlich alles im Sinne der Insekten und Vögel. Aber kommen Sie mit in den Waldgarten und hören Sie selbst, welche Pflanzen Sabrina empfiehlt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum dritten Mal zu einer Folge mit Sabrina Kurs vom NABU. Ich durfte Sie wieder besuchen auf dem schönen Gelände des NABU in Hemelingen. Und dieses Mal geht es um das Thema insektenfreundliche Hecken. Hi Sabrina, schön, dass du erneut bei mir bist.
Hi, schön, dass du wieder da bist.
Beim letzten Mal haben wir über ein insektenfreundliches Schattenbeet gesprochen. Nun möchte ich ganz gerne ein bisschen über die etwas größeren Schattenspender sprechen, nämlich über Hecken und Bäume und Sträucher. Jetzt wieder meine persönliche Frage. Welcher ist denn dein liebster Baum oder dein liebstes Strauchgewächs?
Okay, also letztes Mal hatten wir das schon mal, da hatte ich dann den Weißdorn gesagt.
Stimmt.
Deswegen nehme ich heute was anderes. Ich glaube, dann würde ich auf die Kornelkirsche gehen.
Mhm.
Genau, das ist gleich mein liebster Frühblüher. Und ich habe jetzt im Waldgarten noch rausgefunden, dass sie sehr lecker ist. Deswegen finde ich, das ist eine gute zweite Wahl.
Das heißt, sie kriegt im Herbst Früchte?
Ja, also ab August sozusagen.
Okay.
Und genau, und man kann aus den auch, also aus den unreifen Früchten kann man sowas wie Ähnliches wie Oliven machen. Und das ist sehr spannend.
Okay, das ist wirklich spannend.
Genau. Und es ist ein heimischer Baum.
Und es ist ein heimischer, sehr gut. Genau, deswegen stehen wir ja auch hier im Waldgarten, um uns mal anzuschauen, was man an heimischen Bäumen und Sträuchern auch pflanzen kann. Warum ist denn jetzt Buchsbaum und Kirschlorbeer keine gute Idee mehr für eine Hecke?
Also der Buchsbaum, ich glaube, das haben mittlerweile schon fast alle gesehen, ist einfach keine gute Idee, weil der Buchsbaumzünsler da ist mittlerweile. Das sieht nicht besonders schick aus, wenn die komplette Hecke aufgegessen wird. Und dann hat er auch nicht besonders viel Wert für irgendwelche anderen Insekten. Von daher, das lohnt sich gar nicht, den anzupflanzen. Da gibt es tolle Alternativen. Und der Kirschlorbeer ist einfach, also jeder Hausbesitzer, der darüber nachdenkt, so einen zu pflanzen, der darf gerne nochmal bei uns vorbeikommen. Wir haben tatsächlich einen Teich jetzt, weil ich damals, als wir hier angefangen haben, den Waldgarten anzulegen, einen ausbuddeln musste.
Mhm.
Und er macht so große tiefe Wurzeln und Ausläufer, dass er sich so breit macht. Da verliert man am Ende an Grundstück.
Mhm.
Und dann hat er auch nicht wirklich viel Wert für Insekten oder irgendwelche anderen heimischen Tiere. Auch da gibt es bessere Alternativen auf jeden Fall, die man pflanzen könnte.
In der Schweiz ist er verboten, meine ich, ne?
Ja, das ist auch gut so.
Ja.
Genau, also da ist er auch so verboten, dass er nicht mehr verkauft werden darf.
Mhm.
Das wäre für Deutschland sehr wünschenswert.
Weil er sich sonst unkontrolliert verbreitet, auch in der Natur?
Ja, also hier sieht man es bei uns ganz gut. Wir haben tatsächlich ein ausgewildertes Exemplar, der hat mittlerweile 6 Meter Höhe. Und locker 10 Meter Breite.
Okay,
der nimmt ganz viel Platz weg. Also
der
breitet sich doch sehr aus. Der blüht dann immerhin. Das bringt überhaupt nichts für unsere heimischen Insekten. Aber die Honigbiene freut sich drüber.
Mhm.
Aber genau, der kann sich schon ausbreiten. Der wird auch sehr oft gerne mal so an so Waldrändern und so entsorgt.
Ah, okay.
Dort wächst er wieder an. Also alles an Wurzel, was man irgendwo hinwirft, wächst halt meistens doch wieder an.
Mhm.
Und es ist halt wirklich einfach nur auch... den wird man nie wieder los. Also die Hecke wird immer breiter werden, der Garten wird immer kleiner werden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, den anzubauen.
Und dann gibt es trotzdem Leute, die sagen, naja, aber dann ist noch trotzdem Vögel drin.
Das stimmt tatsächlich. Also es gibt einige Vögel, die da reingehen. Die Amsel zum Beispiel geht da gerne auch rein, aber dann hat die Amsel halt auch kein Futter, ne? Also das muss sie dann halt irgendwo anders auch finden. Und da gibt es einfach ein bisschen schönere Vogelgehölze, die eben dann auch gleichzeitig Futter bringen und nicht nur Nistplatz. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt das beste Argument in dem Falle dann.
Okay, dann sag uns mal bitte, was ist denn das bessere Vogelgewächs?
Es gibt total viele verschiedene. Am besten ist immer, wenn man eine Hecke nicht aus einer Art pflanzt.
Mhm.
Also mit Vielfalt kann man da trumpfen. Dann passiert auch nicht so, sowas wie, dass dann eine komplette Hecke von einem Buchsbaumzünsel aufgegessen wird und plötzlich hat man Grippe stehen, da lohnt es sich immer so viele verschiedene Arten wie möglich zu pflanzen. Mhm. Dann am besten immer was, was auch mal mit Dornen daherkommt, also der Weißdorn, der Berberitze zum Beispiel oder auch der Schwarzdorn oder die Schlehe. Mhm. Die sind super einfach auch als Abwehr für die lieben Hauskatzen und Ähnliches, okay. Ne, dass die Vögel auch sicher sitzen. Da geht keine Katze freiwillig rein und dann hat man da eben auch ein bisschen Schutz eingebaut. Ist aber auch super als Zaun dann gedacht, da geht auch keiner freiwillig durch.
Auch nicht schlecht.
Genau. Schön ist immer, wenn wir so viel wie möglich kombinieren können. Das heißt, am besten eine gute Blüte, die für Insekten interessant ist, irgendwelche Blätter, die von Raupen gerne gefressen werden. Also nicht so wie beim Buchsbaumzünstler dann alles weg, sondern so ein bisschen, ne? Ein bisschen knabbern. Und dann gleichzeitig im Herbst oder im Winter eben noch Beeren für die Vögel überlässt. Und da gibt es sowas wie die Vogelkirsche, die Eberesche oder auch den Holunder zum Beispiel, den kann man super nehmen. Die Berberitze macht total leckere Früchte auch, wenn man die heimische nimmt, die kann man essen.
Die hat auch schöne Blattfärbung, ne?
Ja, genau, die macht so eine rötliche, so orange-rot Blattfärbung. Genau, das macht die Felsenbirne auch, die kann man auch super nehmen. Die finde ich schöner als Solitärgehölz, als in der Hecke. Man kriegt von den Beeren aber so gut wie nie was ab, das fressen die Vögel alles auf. Da gibt es dann die heimische Variante, da sollte man gucken, dass man die findet. Es gibt aber eben auch Sorten, die man, wenn man dann die Beeren ernten möchte, auch anbauen könnte zusätzlich. Mhm. Genau, und ansonsten gibt es sowas wie den Bischafenhütchen noch, was für Insekten sehr interessant ist. Da muss man gucken, dass man nicht mit den Kindern unbedingt, also wenn ich jetzt viele kleine Kinder habe, dann sollte man die nicht unbedingt in seine Hecke packen, weil der doch giftig ist.
Okay.
Aber ansonsten, der macht halt ganz spannende Blüten. Der hat meine Lieblingsfarbkombination aus Grün und Rosa.
Oh, schön.
Genau. Das ist eine schöne Variante. Oder sonst auch der Besenginster zum Beispiel als so grüner Strauch, der auch dann, wenn es nicht zu kalt wird, auch grün bleibt. Der ist super interessant für die Bienen und aber auch eben für andere Insekten, die sich darauf spezialisiert haben, den auch zu futtern. Und ja, das sind so ein paar von den Varianten. Unterschätzt sind immer die Weiden. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Standort habe, wo es ein bisschen nasser ist zum Beispiel, da sind Weiden hervorragend.
Okay.
Gern auch eine Mischung aus ganz verschiedenen Weiden. Es gibt ganz viele Bienen, die sich davon ernähren. Mhm. Super viele Raupen, die da drauf gehen und eben dann irgendwann zu Faltern werden. genau, und die werden eigentlich immer unterschätzt. Also die sind unbeliebt oft, weil sie eben schnell wachsen. Aber wenn ich eine schnell schließende Hecke haben will, ist
dann das
hervorragend.
Gut.
Genau.
Auf jeden Fall. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen wild im ersten Moment. Wenn ich jetzt, man sollte vielleicht darauf achten, dass man nicht zu viele verschiedene Farben oder zu viele verschiedene Formen nimmt. Wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ich will eine Hecke von, ich weiß nicht, was ist so eine Standardhecke, wie groß ist die? Also wie viele Pflanzen für eine Standardhecke verschiedener Sorten?
Also wir empfehlen so ein bisschen einen Pflanzabstand von einem halben Meter, wenn man eine Hecke haben möchte. Weil wenn ich zu weit in den Abstand mache, dann werden halt die Stämme zu groß. Also dann möchte der Baum schon auch ein Baum werden.
Mhm.
Aber wenn ich sie eng genug pflanze, dann bleiben sie eben auch in einer, ich sag mal, schnittfähigen Form.
Mhm.
Und da so alle 50 Zentimeter eben ein Bäumchen setzen, ist eine ganz gute Idee. Da kann man sich so ein bisschen austoben. Wir haben in unserer Wildstreicherbestellung eine sehr lange Liste.
Mhm.
Und ich sag mal, wenn ich jetzt so einen 5-Meter-Streifen habe, da würde ich jetzt nicht unbedingt von jeder Sorte eins nehmen.
Ja, genau.
Gut ist sowieso immer, wenn man von jedem zwei nimmt, damit man zur Not auch noch einen Bestäuber dabei hat. Und da würde ich ein bisschen gucken, was ich denn vorhabe. Also wenn ich zum Beispiel meinen Kleingarten abgeschottet haben möchte, damit keiner durchgeht. Du hast so einen Weißdorn schon ganz gut. Kannst du aus eigener Erfahrung. Oder wenn ich aber das Ziel habe, ich möchte so viele Vogelnährgehölze wie möglich pflanzen, dann kann ich da eine Mischung aus Eberesche und Mehlbeere und solchen Pflanzen halt machen. Also das muss man ein bisschen gucken, worauf man Lust hat.
Und was auch so ein bisschen zusammenpasst auch.
Ja, genau.
So von der Art her und von der Form.
Ja, von der Art her sind die alle so relativ gut miteinander verträglich. Mhm. Die Weiden nehmen halt den anderen Sträuchern dann ein bisschen viel mehr Wasser weg.
Okay.
Da muss man dann schauen. Also das macht auch keinen Sinn, das auf einem trockenen Standort zu machen.
Mhm.
Aber ansonsten kann man die ganz gut miteinander kombinieren.
Da wären wir schon wieder beim Stichwort Pflege. Wir hatten ja über das Schattenbeet gesprochen, was man da so schön unter Bäumen pflanzen kann. Wann pflanze ich denn am besten diese Hecken, Sträucher, Bäume und wie muss ich die am Anfang pflegen?
Also am besten ist immer die Herbstpflanzung.
Mhm.
dass man wirklich spät in den November hineingeht.
Ach, so spät, echt?
Ja, so, okay. So spät, genau. Weil wir dann, da kommen dann wirklich die kälteren Nächte. Es sind gar nicht unbedingt immer die Tage, aber die Nächte bleiben dort dann meistens kälter. Mhm. Das ist nochmal wichtig, damit der Baum auch nicht dann denkt, ach ja, ich treibe jetzt mal aus, jetzt habe ich so schöne warme Füße gekriegt. Das ist ganz gut, da wenn man da so spät in das Jahr hineingeht, das ist auch hervorragend, weil man hat den ganzen Sommer über Zeit, das vorzubereiten. Mhm. Ja, dann hat man nicht so dieses Frühjahrsstress, oh, jetzt muss ich aber noch schnell das Beet vorbereiten. Mhm. Und der wirklich größte Vorteil ist, dass man nicht so viel gießen muss.
Ja.
Also am Anfang werden die neu gesetzten Sträucher schon gut gewässert und eingeschlemmt, aber man muss dann nicht jeden Tag mit dem Schlauch dahin.
Ja.
Also hoffentlich regnet es dann zwischendurch und dann reicht es auch. Und dann hat man im Frühjahr wirklich einen schönen neuen Austrieb der Sträucher.
Und wenn es dann schon friert, das macht dir nichts aus?
Das macht denen so gut wie nichts aus, genau.
Das heißt, ich kaufe die dann ja schon auch in einer gewissen Größe?
Ja, also wir empfehlen immer nicht zu groß, weil je größer eine Pflanze ist, desto schwieriger hat sie es mit dem neuen Anwurzeln. Mhm. Bei uns gibt es wurzelnackte Sträucher, nennt sich das. Also die kommen auch nicht im Topf, sondern die werden bei uns wurzelnackt angeliefert. Mhm. Und die kann man sehr, sehr gut einfach direkt so einsetzen. Vorteil bei wurzelnackten Bäumen ist auch, dass man nicht so ein Riesenloch buddeln muss. Das ist auch immer hervorragend. Na, da reicht so irgendwie anderthalb Spaten Tiefe reicht da aus. Und da kommt man ganz gut mit klar. Wenn er ein bisschen Kompost noch dazu kriegt, dann wachsen die sehr gut an. Und ja, ansonsten muss man wirklich auf nicht viel achten. Am Anfang würde ich immer versuchen, unten die, den Stammbereich freizuhalten, dass da eben auch keine Konkurrenz entsteht. Und dann später kann man gut mit höher wachsenden Stauden und niedrigen Bodendeckern und so kombinieren. Also das geht sehr gut.
Okay, später heißt ein Jahr später oder?
Ach nö, das kann man schon auch dann so ab Mai anfangen.
Ah, okay.
Genau, also gerade wenn es dann so heiße Sommer sind und so, da kann man gut dann nochmal dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit auch im Boden bleibt. Die Stauden, die man dann halt im Frühjahr setzt, muss man ein bisschen mehr gießen. Oder man macht es halt dann im Folgeherbst und setzt dann dort die großen Stauden dazu.
Ja.
Genau, und da gibt es hervorragende, schöne, sowohl hochwachsende als auch eben niedrigwachsende. Da kann man so ein bisschen so eine Strukturbildung machen und vielleicht auch mit den Blüten der Stauden dann das ergänzen, was dahinter ist. Also das geht ja auch immer ganz gut.
Eine kleine Blühfolge etablieren.
Oh, ja. Ja, das ist gar nicht so leicht. So Blühkalender sind schon sehr spannend. Ja.
Das ist wirklich schwierig. Vor allem, naja gut, es ist ja eh ne, Klimakrise und dann blüht das alles entweder früher oder später. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr alles wieder ein bisschen normaler dran ist, weil es vielleicht auch etwas mehr Winter gab und nicht ganz so warm war, zumindest nachts. Aber ja. Also es variiert dann halt eben von Jahr zu Jahr.
Ja, genau. Also die Nächte sind immer noch sehr frisch, ne?
Ja,
so, da finde ich auch. Also es ist schon alles ein Ticken früher, aber nicht so doll wie zum Beispiel im letzten Jahr.
Ja.
Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es völlig aus dem Rhythmus war. Genau, also es ist immer schon auch interessant, was wir beobachten. Manchmal schockierend, aber genau.
Ja, schockierend definitiv, aber dann auch schwierig, wenn man an eine Blühfolge denkt. Und wenn man denkt, wieso blühst du nicht? Es ist doch April.
Ja, genau.
Auf jeden Fall erst im Mai oder März.
Oder ja, also ganz anders dann. Das ist, ja, dann, es wird sich, glaube ich, nie so verschieben, dass es quasi eine, die normalerweise im Mai blüht, dann im März anfängt. Aber wir merken es schon so ein, zwei Wochen früher, ist oft drin, genau. Man kann das aber in der Hecke zum Beispiel ganz gut machen, dass man eben schaut, dass man die Frühblüher mit den Spätblühern kombiniert.
Mhm.
Und dann hat man so das ganze Jahr, also nicht das ganze Jahr, aber die Blühphase über einfach eine ganz gute Versorgung mit Blüten.
Mhm.
Und je später was blüht, desto später hängen auch die Früchte noch am Baum.
Ja,
dann haben die Vögel im Winter auch noch was, falls es mal wieder kalt wird.
Ja.
Ist das ganz gut, genau.
Wenn wir über Hecke sprechen, sprechen wir in der Regel darüber, dass wir uns von jemandem abgrenzen wollen. Da gibt es Grundstücksgrenzen. Da muss man natürlich auch gucken, dass man vielleicht also entweder den Abstand richtig einhält zum Nachbarn, Nachbarin, oder dass es eben nicht so drüber hängt.
Mhm.
Beschneiden von diesen Sträuchern und Bäumen ist kein Problem, oder?
Das ist kein Problem.
Okay.
Es ist tatsächlich sogar so, dadurch, dass es bei uns jetzt zum Beispiel sind es heimische Wildsträucher, die sind quasi nicht so starkwüchsig wie jetzt manche andere Dinge, die dafür extra gezüchtet wurden. Also wenn ich einen Apfelbaum auf einer starkwüchsigen Unterlage habe, der wächst ein bisschen schneller. Unsere Sträucher lassen sich sehr gut einfach auch köpfen. Also das, dafür sind die ausgelegt. Das funktioniert aber eigentlich echt nur gut, wenn man sie dann auch nah genug aneinander pflanzt. Also das macht ganz viel, dieses Platzangebot, was so ein Strauch bekommt, macht ganz, ganz viel aus mit dem, was ich dann da eben als Hecke entwerfen kann. Also wenn ich dann einen Solitärbaum haben will, geht das mit den meisten Sträuchern auch. Also es schreckt immer ein bisschen ab, wenn dann da bei uns steht, Speierling wird 15 Meter hoch, so eine Hecke will keiner haben. Aber wenn ich ihn nah genug pflanze, dann bleibt er eben automatisch klein, weil er den Druck der anderen Pflanzen hat und dadurch bleiben die dann kleiner, ästiger und lassen sich ganz gut pflegen.
Genau, und trotzdem hoch genug, dass man vielleicht auch mal seine wohlverdiente Ruhe im Garten genießen kann. Nichts gegen die Nachbarn, aber...
Genau, manchmal möchte man das haben. Da lässt sich auch immer ganz gut drauf gucken, dass man auch schnellwüchsige Sachen dann zum Beispiel nehmen kann, wenn man jetzt schnell eine Hecke haben will. Da eignet sich dann so eine Kornelkirsche nicht unbedingt, die braucht sehr lange. Aber ne, Weiden oder auch so ein Feldahorn oder so, die wachsen halt schnell genug, dass man sowas dann auch hinbekommt. Und das kann man manchmal dann, wenn man aber sagt, ich möchte trotzdem eine Kornelkirsche, ne, dann kommt sie halt später. Und man hat mit den anderen ein bisschen die Lücke geschlossen. Das geht ganz gut.
Du hast gerade schon etwas gesagt, dass ihr eine Pflanzliste habt oder Sträucher verkauft.
Ja.
Erklär.
Wir haben einmal im Jahr unseren Wildsträuchermarkt. Die Idee kam ein bisschen daraus, dass wir möchten mehr Biodiversität wieder in die Gärten bringen, aber auch in die freie Landschaft und möchten das mit heimischen Pflanzen machen. Und ein Großteil unserer Pflanzen auf unserer Wildsträucherliste sind gebietsheimisch. Das heißt, sie kommen auch wirklich nur aus dem näheren Umkreis. Im Prinzip ist es ungefähr die Verbreitungsgröße von Niedersachsen, ein bisschen mehr. Genau, wir beziehen die Sträucher von auch einer lokalen Gärtnerei. Also auch da ist die genetische Vielfalt einfach dann gegeben. Also wir bringen jetzt nicht irgendwas aus Süddeutschland hier hoch, sondern es ist wirklich was hier angezogen wurde und auch eben dann als gebietsheimisch laufen kann. Wir haben ein paar, die so ein bisschen darüber hinausgehen, so wie die Kornelkirsche, die ist nicht gebietsheimisch hier. oder der rote Holunder. Das sind Pflanzen, die in Gärten erlaubt sind dann in Bremen, aber zum Beispiel nicht in die freie Natur dürfen. Das muss man ein bisschen bedenken, wenn man so wilde Hecken pflanzt, die eben nicht in einem Privatgarten sind, da muss man gucken, dass man auf gebietsheimisch auch bleibt, weil eben der rote Holunder zum Beispiel nicht mehr in die freie Landschaft gepflanzt werden darf. Das ist aber bei uns markiert. Und genau, da ist es so, dass wir einen Bestellschluss haben. Der ist in diesem Jahr Mitte Oktober. Genau, dann da machen wir eine große Sammelbestellung. Dadurch werden die Sträucher auch um einiges günstiger, als wenn ich sie aus dem Baumarkt kaufe. Und wir bekommen die dann hier, wir zeichnen die aus mit unseren Freiwilligen zusammen, etikettieren wir die alle einzeln. Genau, und dann kann man sich die bei unserem Sträuchermarkt abholen. Das müsste der 15. November sein, also Mitte November ungefähr. Ja. Da kann man vorbeikommen und sich seine Bestellung abholen und dann lustig lospflanzen.
Genau, genau. Und nochmal ein bisschen was im November pflanzen.
Ja, genau, nochmal richtig schön mit den Handschuhen und so einmal rausgehen. Genau, und dann kann man sich darauf freuen, dass im nächsten Frühjahr alles bunt austreibt. Ja, und genau, Beratung etc. machen wir hier, gibt es dann auch dazu. Also wenn jemand Fragen hat oder Ideen hat, da kann man sich mal bei uns melden. Und so versuchen wir ein bisschen unsere bremischen Gärten Also wir haben tatsächlich auch Menschen, die aus Hannover kommen.
Echt?
Ja. Es ist halt, es gibt es nicht oft. Ne? Ja. Also es gibt wirklich nicht oft, dass eben die Herkunft dann gesichert ist auch. Und auch eben diese heimischen Sträucher für wirklich sehr kleines Geld zu bekommen sind. Und man darf da immer nicht ganz so viel erwarten. Das ist kein Baum, den man da bekommt. Das ist wirklich ein Strauch.
Ja, gut, aber.
Aber die wachsen umso schneller.
Ja. Genau. Und man weiß genau, wo es herkommt und was es macht und kriegt noch Hilfe.
Ja,
genau. Eine schöne Idee.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr interessant. Und mit den Infos aus dieser Podcast-Folge können wir dann ja gleich, können die Hörerinnen und Hörer gleich loslaufen und was bei euch bestellen und dann im Prinzip loslegen.
Ja, genau. Das wäre schön.
Das war auch wieder sehr spannend, Sabrina. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr gut gefallen. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Und ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich freue mich auch. Bis dann.
Bis bald.
Das Gespräch mit Sabrina hat mir gleich Lust gemacht, eine Hecke zu pflanzen und zu beobachten, wie sie sich entwickelt. Vor allem der Gedanke, eine etwas wildere Pflanzenmischung zu nutzen, gefällt mir sehr. Weg von langweiligen Koniferenalleen, hin zu reich blühenden Sträuchern mit Verstecken und Essen für Vögel. Apropos Vögel. Einen besonderen Vogel beobachte ich jedes Jahr im Herbst-Winter in unserem Garten. Den Zaunkönig. Er ist in dieser Episode mein Gartenheld. Den Zaunkönig zu beobachten, ist gar nicht leicht. Denn er ist mit kaum 10 Zentimetern einer der kleinsten Singvögel Europas.
Und doch hat er eine Stimme, die beeindruckt. Sein trillernder Gesang ist im Verhältnis zur Körpergröße einer der lautesten im Vogelreich. Mit seinem rundlichen Körper, braunem Gefieder und dem stets aufgerichteten Schwanz huscht er flink durchs Unterholz. Der kleine Insektenjäger lebt in Gärten, Hecken und Wäldern, wo das Männchen gleich mehrere kugelige Nester baut. Das Weibchen entscheidet sich schließlich für eines zur Brut. Trotz seiner Winzigkeit ist der Zaunkönig weit verbreitet. Von Europa über Asien bis nach Nordafrika. Der Zaunkönig zählt in Deutschland zu den häufigsten Brutvögeln. Er gilt laut Roter Liste als nicht gefährdet. Nur besonders harte Winter können seinen Bestand zeitweise schwächen. Mit meinem Gartenhelden verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Hat Ihnen diese Podcast-Episode gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie unter anderem in den Shownotes. Nach den vorherigen Episoden zu Vögeln und Igeln wird es auch das nächste Mal wieder putzig. Ich habe Karin Freiling in Kloster Seelte besucht. Sie kümmert sich um hilfebedürftige Wildtiere wie Füchse, Waschbären und Eichhörnchen. Wie sie Eichhörnchen hilft, was die niedlichen Baumkletterer brauchen und wie eine Auswilderung funktioniert, das hören Sie in der nächsten Episode der Gartenhelden. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit beim Gärtnern.